Hallo und zurück in den Alpen. Wie man wahrscheinlich direkt hören kann, sind wir wieder in den Bergen unterwegs. Und diejenigen unter euch, die schon mal in den Alpen waren, werden diese Geräuschkulisse wahrscheinlich auch mit den Bergen, mit den Alpen vor allem in Verbindung bringen. So ist es bei mir zumindest. Damit starten wir tatsächlich schon mit einem Geräusch, welches zu dieser zweiten Episode über die Alpen unglaublich gut passt, denn in der ersten Episode haben wir uns ja so über die grundlegenden Entwicklungen des Naturraums von der geologischen Entwicklung beginnend, was Pleistozän, über die Eiszeiten, ja, bis hin zum Ende der Eiszeiten unterhalten und haben somit quasi so das naturräumliche Fundament gelegt. Und ich hatte ja sowohl zu Beginn der letzten Folge wie auch zum Ende ganz klar gesagt, dass die Alpen aber heute für mich eher ein Kulturraum sind. Und ich finde, dieses Geräusch, was man da gerade gehört hat, zeigt es ja ganz gut, weil wir hören nicht einfach nur irgendwelche Naturgeräusche, die wir uns zum Beispiel vorstellen, wenn wir über
jegliche Wiesen, die es so gibt, gehen, sowohl das Glockengeläut als auch das mähende Schaf.
Ja, genau. Und das bringen wir halt immer mit den Alpen in Verbindung. Und es zeigt, glaube ich, auch schon ganz klar, dass auch wir maßgeblich geprägt sind durch diesen Kulturraum und nicht einfach nur durch die Alpen als reine Naturlandschaft. Und darüber wollen wir uns ja heute mal etwas mehr unterhalten. Wie sind die Alpen eigentlich ja von einer Wildnis, von einem reinen Naturraum zu dem geworden, was sie heute sind? Das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich mit Benedikt. Hallo Benedikt.
Hallo André.
Das hatten wir vergessen. Und insofern steigen wir im Prinzip wieder da ein, wo wir beim letzten Mal ausgestiegen sind, vor gut 10.000 Jahren, mit dem Beginn des Holozäns.
Hallo, mein Name ist André Baumeister und ich bin der Host des Fram-Podcasts. Und wie auch einst die Fram, das Schiff, welches Fridtjof Nansen in Richtung Nord und Roald Amundsen erfolgreich zum Südpol brachte, verstehen wir uns als Plattform für Reisende, Abenteurer und Wissenschaftler, welche die Welt und ihre zahlreichen Lebensräume mit anderen Augen sehen. Dieser alten Reisephilosophie folgend wollen wir uns hier mehr Zeit nehmen für die faszinierenden Zusammenhänge, Geschichten und Abenteuer, die uns diese Welt und ihre Bewohner erzählen können.
Das Holozän also, das sind 10.000 Jahre zurück, ne? Mhm. Das ist ja schon relativ lang. Und warum fängt aus deiner Sicht da schon der Kulturraum der Alpen an? War das damals schon so, dass die Alpen sich als Wirtschaftsraum erschlossen worden sind?
Also 10.000 Jahre sind natürlich aus geologischer Perspektive nicht viel. Und auch, also selbst wenn man es aus anthropologischer Perspektive betrachtet, ist es natürlich nicht viel, weil den Menschen hat es halt schon vorher gegeben. So die ersten Spuren von einer menschlichen Besiedlung sind so eine gute Million Jahre alt. Die hat man aber tatsächlich eher am Alpen-Südrand gefunden, in der Nähe von Monaco, in so einer Höhle. Einfach weil dort halt keine Gletscher waren. Also selbst wenn in den Zwischeneiszeiten Menschen in den Alpen unterwegs waren, sind diese Spuren natürlich verwischt worden durch die Gletscher.
Muss ja auch sein. Das Einzige, was man da ja mal gefunden hat, war der Ötzi, aber der ist ja weit entfernt von einer Million Jahre. Das sind irgendwie nicht so 5.000 Jahre nur.
Richtig, der Ötzi ist im Prinzip schon eine Erscheinung des Holozäns, ne, welches vor 10.000 Jahren begann. Es gibt ältere Spuren, die sind so gute 85.000 Jahre alt. Und die ersten Spuren einer, ja, was heißt dauerhaften Besiedlung, das auch nicht, aber so die ersten Hütten zum Beispiel, also diese ersten Grundmauern von Siedlungen oder Unterkünften, die sind so gute 7.000 Jahre alt. Und eine ganz wichtige, ich wollte gerade sagen, Person, ja gut, es war eine Person, hast du ja gerade schon genannt, der Mann vom Eislabjoch, den man dann irgendwann Ötzi genannt hat, ist schon vor langer Zeit gefunden worden. Ich glaube 1991 war es. Also zu Beginn der 90er Jahre, ich meine 1991.
Da gibt es doch auf der einen Hütte, wo wir auch unterwegs waren, da war doch so ein schönes Sachbuch dazu.
Ja,
da stand das, glaube ich, drin. Ja.
Ja, das war die Ötzi-Verschwörung, glaube ich.
Genau, das hat auch nochmal ein ganz anderes Licht darauf geworfen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also Reinhold Messner ist auf jeden Fall verstrickt in diese ganze Nummer.
Falls ihr nicht wisst, wovon wir hier reden, wie gesagt, auf einer Hütte an so einem schönen See gelegen, ist halt ein Buch, die Ötzi-Verschwörung, ich kriege den letzten Satz nicht mehr so auf die Kette, aber auf jeden Fall, auf dem Einband wird das Wort Studentenpack verwendet, wo sich man sich vielleicht schon mal ableiten kann, in welche Richtung denn dieser Inhalt des Buches gehen wird.
Ja, aber bevor wir jetzt allzu
das machen wir nicht.
Unwissenschaftlich
werden. Nein, das lassen wir sein.
Ja, fangen wir doch wahrscheinlich eher an mit dem Beginn der neolithischen Revolution.
Mhm. Sagst du noch mal kurz, was das war?
Also, du musst dir halt vorstellen, im Prinzip waren die Alpen, auch wenn es den Menschen halt vorher schon gegeben hat, bis vor 10.000 Jahren ein Ungunstraum. Also die Gletscher haben sich zurückgezogen, aber in dem Moment kamen natürlich nicht die Menschen dazu. Ja, weil, du musst dir einfach vorstellen, was die Gletscher dann hinterlassen haben, war ja einfach erstmal komplett vegetationsfreie Fläche. Da fand erstmal nur unglaublich viel Erosion statt. Ja, die Täler haben sich gefüllt mit ganz viel Lockermaterial, mit Schutt. Es gab viele Bergstürze. Es gab ja noch gar keine Böden. Insofern gab es halt erstmal nur so Primärvegetation, kleine Flechten, die so gewachsen sind und organisches Material da irgendwie in die Alpen gebracht haben. Aber es hat natürlich erstmal ein paar hundert bis sogar eher ein paar tausend Jahre gedauert, bis sich überhaupt erstmal Vegetation entwickeln konnte. Also erstmal mussten sich Böden entwickeln, dann hat sich Vegetation entwickelt und dadurch kamen natürlich auch Tiere. Und das war natürlich sehr wichtig für den Menschen damals, weil die Menschen bis zum Beginn der neolithischen Revolution ja reine Jäger- und Sammlergesellschaften waren. Und das eben auch in den Alpen so. Und die ersten Spuren aus den Alpen von ersten menschlichen Besiedlungen kommen eben genau aus dieser Zeit. So gute 7000 Jahre sind die alt. Das war aber noch so knapp vor dem, ja, was wir allgemein als neolithische Revolution bezeichnen. Was das war, die neolithische Revolution, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, war letztendlich der Wandel der Lebensweise vom Menschen als Jäger und Sammler zum sesshaften Menschen. Das maßgeblich über so ein paar Kulturpflanzen angetrieben. Getreide hat eine ganz große Rolle gespielt. Und diese Spuren findet man auch in den Alpen. Die Alpen wurden einmal etwas eher vom Süden her besiedelt und einmal über die Donaulinie vom Norden. Da bewegen wir uns so in einem Bereich von 6500 Jahre vor heute. Das geht auch einher eben mit dieser neolithischen Revolution. Und was man dort sieht, ist, dass eben die Alpen im Rahmen oder in dieser Zeit eben auch nach und nach vom Menschen erschlossen wurden und der Mensch nicht mehr nur noch als reiner Jäger und Sammler durch die Alpen gezogen sind, sondern dass man vor allem erstmal auch in den Tallagen dauerhafte Siedlungen betrieben hat. Und aus dieser Zeit, aus dieser Phase etwas später, also so 5200 Jahre vor heute, stammt eben auch der Ötzi, also der Eismann vom Haus Labjoch, über den wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo irgendwas gehört hat,
genau. Wie gesagt, Buchempfehlung ist raus. Gucken, ob ihr das nochmal irgendwo auf einem Flohmarkt findet.
Ja, also ich empfehle da in diesem Zusammenhang eher das Ötzi-Museum in Bozen.
Wo jetzt, wenn man seriös unterwegs ist, natürlich.
Wenn man seriös unterwegs ist, was wirklich unglaublich spannend ist. Nicht nur, weil man den Ötzi da eben selber auch sieht. Ne? Der ist ja, das war ja eine ganz große Frage, als man ihn gefunden hat, oben am Thiesenjoch beziehungsweise am Haus Labjoch, war ja immer die Frage, gehört er nach Südtirol oder nach Nordtirol?
Und letztendlich
lag der halt mehr oder weniger genau auf der Grenze. Und man hat ihn dann letztendlich Südtirol zugeordnet. Und der liegt jetzt in Bozen im Ötzi-Museum. Aber das Spannende an Ötzi ist halt eben nicht nur der Eismann selber, vor allem primär das, was man über ihn, über die Lebensweise in den Alpen zu dieser Zeit herausgefunden hat.
Aber du hast jetzt vor allem davon gesprochen, dass der Mensch in den Talausläufern Siedlungen gefasst hat. Was ist denn eigentlich, oder was musste denn passieren, damit er auch weiter oben die Almen, so wie man es jetzt heute kennt, oder wie wir es auch in dem Soundschnipsel gerade gehört haben, so nutzen konnte?
Ich glaube, ich muss da nochmal ein bisschen zurückrudern, denn verallgemeinernd zu sagen, dass der Mensch die Alpen von den Tälern aus besiedelt hat, ist vielleicht nicht ganz korrekt. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Ich glaube, wichtig ist, dass man den Ötzi erstmal zeitlich verortet. Also nach der neolithischen Revolution kam halt der Ötzi, der nachweislich eben kein Wildmann war. Also es ist tatsächlich so, dass es in den Alpen immer noch diese alten Wilden, die auch immer wieder in den Sagen auftauchen, diese alten Wildmänner gegeben hat. Also die Jäger und Sammler, die wirklich oberhalb der Baumgrenze ja einfach noch vom Jagen und vom Sammeln gelebt haben. Und dass diese kulturelle Veränderung, die durch die neolithische Revolution in die Alpen einzog, eben zwei verschiedene oder sagen wir mal der eine Kultur nach und nach verdrängt wurde. Und das war eben diese Jäger- und Sammlerkultur. Und da kann man, glaube ich, ganz gut diese Geschichte des Ötzis beziehungsweise diese Zeit als Marker nehmen, denn da passierte unglaublich viel. Ötzi ist ja oder hat ja gelebt in der sogenannten Kupfersteinzeit, also so der Übergang von der Steinzeit hin zu der Zeit, in der Eisen oder unterschiedliche Eisenminerale verarbeitet wurden. Und da haben die Alpen tatsächlich schon eine ganz wichtige und zentrale Rolle gespielt. Primär muss man natürlich erstmal davon ausgehen, das Gebirge ist jetzt nicht unbedingt, also auch zu dieser Zeit, einladend gewesen. Das war jetzt nicht unbedingt eine Region, in der man unbedingt siedeln wollte. Es gab immer primäre Gründe dafür, warum Menschen in die Berge gegangen sind. Und ein ganz wichtiger Grund mit Sicherheit waren vor allem die Erzvorkommen. Das hat halt eine ganz große Rolle gespielt, weil man in den Alpen halt eben viel Erz abgebaut hat. Und nach der Kupferzeit kam, oder beziehungsweise dieser Kupfersteinzeit kam die Bronzezeit. Bronze ist eine Legierung aus, jetzt muss ich gerade mal überlegen.
Oh, ich kann es mir auch nie merken.
Ich glaube.
Kupfer und
Zinn.
Zinn.
Kupfer und Zinn ist es.
Oder ist das Messing?
Nee, Kupfer und Zinn, ich bin okay. Mir ziemlich sicher.
Ja.
Kann man ja nochmal nachschlagen. Nichtsdestotrotz sind das alles Erze, die in den Alpen abgebaut wurden. Und das war tatsächlich über eine lange Phase ein ganz wichtiger, zentraler Grund, warum natürlich in den Alpen auch erste Formen von Landwirtschaft betrieben werden mussten. Weil ich meine, wenn du dir halt vorstellst, da oben wird Erz abgebaut. Die Menschen müssen natürlich auch irgendwie sich selber versorgen oder auch andere versorgen. Und insofern war das so die erste Phase, in der man begonnen hat, die Alpen insbesondere im südlichen Bereich zu kultivieren.
Kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Bronze ist ein Überbegriff für Legierung mit mindestens 60% Kupfer. Außer wenn der Hauptlegierungszusatz Zink ist, dann ist es Messing. Also hatten wir beide recht.
Okay, spannend, siehst du? Genau, was auch noch eine ganz wichtige Rolle in den Bergen gespielt hat oder in den Alpen gespielt hat, war dann, allerdings etwas später, der Abbau von Salz.
Ja, Bad Reichenhall, klar.
Hallstatt.
Ja, diese ganzen Halls.
Ja, ja.
Ne, sind, Hall ist einfach der Ausdruck für Salzstadt, ne?
Ja, genau. Also wenn immer man irgendwo Hall im Wort wiederfindet, ist der Grund dafür eben in der Regel Salzabbau. Das hat dann nochmal eine ganz wichtige Rolle gespielt, insbesondere so 800 bis 400 nicht vor heute, sondern vor Christi Geburt. Und das war dann auch nochmal so eine Phase, in der die Alpen im Prinzip nochmal eine zusätzliche Besiedlungswelle erfahren haben.
Ganz kurz, wo kam das Salz her? Kam das auch aus den Ozeanen, die da irgendwann mal geherrscht haben?
Ja, das ist halt hauptsächlich Steinsalz, was man letztendlich auslösen muss aus dem Gestein. Ah, also okay. Im Prinzip muss man mit Wasser arbeiten, welches dann eben verdunstet.
Und das Salz vorher aber ausgelöst hat. Und weil es dann eben gelöst ist, muss das Wasser wieder weg.
Ja, ja.
Und dann hat man das Salz. Okay.
Richtig.
Das war jetzt zum Salz, das auch nochmal ein eigener Kulturtreiber in einem bestimmten anderen Zeitraum war. Aber wir sind immer noch nicht in der Almwirtschaft angekommen.
Nee, also die wirkliche Almwirtschaft, so wie wir sie heute kennen, das dauert auch noch ein wenig. Und es gab auch da immer wieder unterschiedliche Phasen, die diese kulturellen Entwicklungen auch unterbrochen haben. Nicht zuletzt der Beginn der letzten kleinen Eiszeit im späten Mittelalter und dann eben auch parallel dazu die Pest. Hat halt auch nochmal dazu geführt, dass dass die Alpen nochmal massiv entvölkert wurden. Man kann im Prinzip sagen, dass so mit Beginn der Eisenzeit, also 800 vor Christus bis 400 vor Christus, eben durch diesen Erzabbau und Salzabbau vor allem die Alpen erstmal einen enormen Bevölkerungszuwachs erfahren haben und man da eben angefangen hat, die Alpen eben auch massiv zu kultivieren. Und kultivieren heißt halt, sowohl landwirtschaftliche Produkte anzubauen, aber eben auch Viehwirtschaft zu betreiben. Und da muss ich jetzt nochmal korrigieren. Ich hatte halt gesagt, dass die Alpen aus den Tälern heraus besiedelt wurden. Das stimmt nicht ganz, denn man muss sich die Landschaft der Alpen komplett anders vorstellen als heute. Und da können wir so langsam den Bogen schlagen zu dem, was wir halt heute als Kulturlandschaft bezeichnen. Letztendlich waren die Alpen Wildnis. Und die Wildnis der Alpen sieht halt so aus, dass die Täler bis in die Hochlagen, also über die Montane, die submontane Stufe hinaus, die liegt in den Randalpen bei, also die Baumgrenze bei 1800 Metern, in den Zentralalpen so bei 2400 Metern, letztendlich die Alpen mehr oder weniger durchgängig bewaldet waren. Die Flüsse, also die Täler, waren von so man sagt Braided River, also so verwilderte Flusssysteme durchzogen. Und in den Tälern hatte man dann eben noch ständig das Problem der Murabgänge, ne? Also quasi so gravitative Massenbewegungen, Schlammlawinen und so weiter. Also das war jetzt nicht ein Raum, den man sich mal so eben erschlossen hat, weil du halt eben diese hohe Reliefenergie hast. Und der Beginn der Almwirtschaft, wenn wir darüber reden, also über die heutige Kulturform, und das ist ganz wichtig, vollzog sich nicht geradlinig von unten nach oben, sondern insbesondere die Bereiche oberhalb der Baumgrenze haben da immer eine ganz zentrale Rolle gespielt. Immer schon bei der Besiedlung der Alpen, weil zwei Punkte, das sogenannte Waldgrenzökotom ist sehr, nicht Ökotop, Ökoton, ist immer sehr artenreich. Und wenn du als Jäger in die Berge ziehst und jagen willst, dann kämpfst du dich nicht durch die dichten Wälder.
Nee.
Insofern war der Alpenrand, der Waldrand, aber der horizontale Waldrand, also die Baumgrenze, immer schon ein Bereich, den der Mensch eher aufgesucht hat als die gefährlichen, dunklen Täler. Das betrifft die Jäger- und Sammlergesellschaften letztendlich genauso wie die Bauern, wobei man sich den Bauer jetzt nicht vorzustellen hat wie so einen Bauer, den wir hier aus unserer Industrielandwirtschaft
in
der Soester Börde kennen. Auch was die Produkte betrifft, das ist auch nochmal ganz wichtig. Man hat da oben nie irgendwas angebaut. Im Süden der Alpen sah es vielleicht auch nochmal anders aus, sondern das waren primär Weideflächen. Und das ist ganz wichtig an dieser Stelle, um Weideflächen fürs Vieh zu finden. Und das Vieh hat immer eine ganz besondere Rolle gespielt. Die Schafe oder eben auch die Kühe hat immer eine ganz besondere und eine wichtige tragende Rolle gespielt. Und für dieses Vieh brauchst du einfach Weideflächen. Und in den Wintermonaten über die Weideflächen natürlich hinaus noch Mähflächen. Also du musst ja Heu für den Winter produzieren. Und somit, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen Erzbergbau, wo viel gearbeitet wird, brauchst du unterschiedliche Dinge. Du brauchst Holz für den Bergbau. Du brauchst aber auch Lebensmittel, Nahrungsmittel. Und dafür brauchst du Fläche.
Ja.
Und wie produzierst du diese Fläche?
Abholzung. Was du ja sowieso machen musst, weil du das Holz brauchst.
Richtig, genau. Und dementsprechend kam es schon in dieser Zeit zu so einer ersten Phase der größeren Entwaldung. Allerdings auch nicht irgendwo unten im Tal, sondern man hat halt wirklich angefangen, sukzessive die Baumgrenze nach unten zu drücken, weil man halt da in diesem Bereich eben sehr schnell, sehr einfach auch die Weideflächen erhöhen konnte. Die Weideflächen, die ja eh schon da waren, weil nach dieser subalpinen Stufe, ne, kommt halt die alpine Stufe. Das sind halt diese weiten Grasmatten mit den unglaublich nährstoffreichen, energiereichen Gräsern, wo das Vieh in den Sommermonaten eben gut grasen kann, fressen kann, sich bewegen kann. Aber das ist dann halt das nächste Problem. Du hast natürlich auch die Wintermonate und in den Wintermonaten brauchst du halt Heu. Und das musst du ja auch irgendwie produzieren. Genau. Ne? Und somit hat Entwaldung immer eine ganz wichtige Rolle gespielt in den Alpen. Also die Alpen sind sukzessive über die letzten 2000 Jahre und darüber hinaus sogar noch massiv entwaldet worden. So die wichtigste, größte Rodungsphase hatte man so zwischen dem 18. und 14. Jahrhundert. Mhm. Das war nochmal so eine kulturelle Hochphase, in der ja im Prinzip die Lebensräume massiv bis an ihre Grenzen gebracht worden. Aus dieser Zeit sind auch die sogenannten Schweighöfe oder die Rofenhöfe, das sind so die höchsten Dauersiedlungen der Alpen. Da hat man wirklich auf bis zu 2000 Metern Höhe über dem Meeresspiegel dauerhaft gelebt. Und das war nicht die Regel, denn normalerweise hat man diese Höhen eigentlich eher ausgesucht oder aufgesucht in den Sommermonaten, um eben dort das Vieh weiden zu lassen und ist dann eben in den Wintermonaten wieder zurück in die Täler gezogen. Aber in dieser Zeit zwischen dem 8. und dem 14. Jahrhundert, eben bis zum Beginn der letzten kleinen Eiszeit, wurde massiv gerodet und man hat wirklich versucht, so die Grenze des Möglichen auszutesten. Und das ist eben auch so diese Phase, in der sich diese Schweighöfe, Rofenhöfe und so weiter entwickelt haben. Die höchsten Dauersiedlungen der Alpen.
Wir sind jetzt aber schon im Mittelalter, ne? Aber wir haben ja in der letzten Folge über eine Artentrennung der Alpen gesprochen und dass es nur wenige Arten über die Alpen geschafft haben. Und was war denn mit den Römern und Hannibal, der seine Elefanten ja sogar über die Alpen geschafft hat? Was hatten denn die Römer? Also hatten die nicht, wie sind die denn mit den Alpen umgegangen? Weil die müssen sich ja auch ausgebreitet haben und mutmaßlich kamen die ja aus Italien und mussten da ja irgendwie auch rüber. Weil die waren ja auch hier, wo wir gerade sind in Nordrhein-Westfalen.
Tatsächlich ist das so ein Kapitel, das habe ich jetzt chronologisch übersprungen, weil es mit den Entwicklungen, über die wir gerade gesprochen haben, erst einmal nichts zu tun hatte. Also was die Römer gemacht haben, war halt, die haben halt letztendlich die Alpen hauptsächlich als Hindernis gesehen und haben die großen Pässe ausgebaut, weil die Römer waren an dem Alpenraum selber und an den tiefen, wilden, dunklen Tälern gar nicht so interessiert.
Und die wollten nur rüber.
Die wollten im Prinzip rüber und waren maßgeblich daran beteiligt, dass diese großen, bekannten Passstraßen.
Genau, die Brennerautobahn.
Die Brennerautobahn haben sie nicht gebaut. Tatsächlich sind sie sogar eher nicht über den Brenner, sondern diese sogenannte Via Claudia Augusta.
Ja, klar.
Das ist auch den Rechenpass.
Ja, und das ist auch die, wenn man mal gucken möchte, ob man mit dem Fahrrad über die Alpen fahren müsste, ist die Via Claudia Augusta immer die erste Route, die einem vorgeschlagen wird, weil sie die wenigsten Höhenmeter hat.
Über den Rechenpass.
Ja,
stimmt. Dann gab es noch ein paar andere Pässe, den Simplon-Pass, den San Bernardino, das waren so die typischen. Die
klassischen, ja.
Ja, die klassischen Pässe. Die Römer selber haben, wie gesagt, also inneralpin, so diese ganzen Täler, die wir auch in der letzten Folge schon besprochen haben, irgendwie so Ötztal und Pitztal, Kaunertal, ne? Wir sind jetzt ja in den Ostalpen verortet, da muss man auch mal aufpassen, diese Entwicklungen sind auch in den Alpen, man sagt immer so die Alpen.
Ich wollte tatsächlich gerade auch sagen, das haben wir gar nicht so gesagt, weil also die Alpen fangen ja deutlich weiter im Osten nochmal an und gehen ja bis rüber nach Spanien, fast.
Aber wirklich nur fast eher bis rüber nach Frankreich und Spanien ist noch ein bisschen entfernt, aber macht nichts.
Oh Mann, ja. Ist das? Okay, nee, ich beharre da gar nicht weiter drauf. Ich lasse das gehen. Ja.
Ja, alles klar. Nein, aber die Römer haben letztendlich sich erst einmal für den inneralpinen Raum überhaupt nicht interessiert, waren maßgeblich daran beteiligt, diese Passstraßen auszubauen. Ja, ganz interessant tatsächlich noch, also so ein kleiner Rückblick oder nochmal so ein Bogen zur letzten Folge, wo wir ja über klimatische Veränderungen gesprochen haben. Mit dem Ende der letzten Eiszeit, mit dem Beginn des Holozäns, waren natürlich die klimatischen Schwankungen noch nicht vorbei. Also auch in den letzten 10.000 Jahren gab es immer wieder wärmere und kältere Phasen, dieses sogenannte Roman Climate Optimum, also diese deutlich wärmere Phase hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sich das Römische Reich so entwickeln konnte, wie es sich letztendlich entwickelt hat. Auch die Geschichte mit Hannibal, ich glaube, es war der zweite punische Krieg, die Elefanten über die Alpen getrieben hat. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau wo, aber es wäre nicht möglich gewesen, wenn die Gletscher beispielsweise die Ausdehnung gehabt hätten wie in der letzten kleinen Eiszeit, also hier im Spätmittelalter. Es war eine klimatisch sehr begünstigte Phase. Was die Römer auch noch gemacht haben, aber insbesondere eher so im südlichen Alpenbereich, also ne, wir haben schon über Südtirol gesprochen, sie haben viele Kulturpflanzen mitgebracht, die Esskastanie zum Beispiel, ne? Walnuss, ja. Wein ist auch was die Römer in bestimmte Bereiche, also klimatisch günstigere Bereiche der Alpen mitgebracht haben, aber ansonsten kann man den Einflussbereich der Römer jetzt allgemein gesagt erstmal so auf die Tallagen reduzieren, die großen Täler und die Passstraßen.
Lass uns doch nochmal zurückgehen zum Thema der Almwirtschaft als solches. Du hast bis jetzt die Almwirtschaft vor allem als Viehzucht und Viehhaltung beschrieben und den damit einhergehenden Schaffung von Weideflächen. Ist das alles, was es da an Almwirtschaft zu sagen gibt, oder geht das nochmal irgendwie tiefer?
Ja, also das geht auf jeden Fall tiefer. Also erstmal muss man regional unterscheiden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn in den Alpen kann man nicht einfach nur von der Almwirtschaft sprechen, sondern muss da auch nochmal regional unterscheiden, ne? Also wir reden immer von den Alpen und wir differenzieren da, glaube ich, ein bisschen zu wenig, aber ich meine, man darf auch nicht vergessen, das ist hier ein Podcast und wir schreiben hier keine Fachliteratur, aber trotzdem sollte man sich diesen Detail gerade auf jeden Fall mal gönnen. Also im Prinzip, um genau auf deine Frage einzugehen, wenn wir uns eher auf den nördlichen Bereich der Alpen beziehen, also sagen wir mal alles jetzt auch grob gesagt nördlich des Alpenhauptkamms, kann man tatsächlich davon sprechen, dass Vieh eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Man spricht da von dem Bereich der sogenannten germanischen Landwirtschaft, wo vor allem Vieh und eben dann auch Milchwirtschaft und Fleischwirtschaft und die daraus resultierenden Produkte eine Rolle spielen und andere Produkte eher hinzu gehandelt werden oder gekauft werden mussten. Also da spielt vor allem die Käseproduktion eine Rolle. Ein ganz wichtiger Punkt war tatsächlich, oder naja, ein Wendepunkt war tatsächlich auch der Übergang von der Sauerkäse zur Hartkäseproduktion.
Ja, okay, da ist es.
Ja,
das ist das Wort.
Die Hartkäserevolution.
Ja, genau das Wort.
Genau, aus dem Schweizer Hirtenland. Das war tatsächlich auch nochmal so eine Phase, die sehr viel verändert hat, weil dadurch natürlich der Käse auch plötzlich zu einem Handelsgut wurde. Ne? Also der Beruf des Senners, der ursprünglich eher den Frauen vorbehalten war, wurde auf einmal zu einem Männerberuf, also insbesondere in den Schweizer Alpen, und der Käse wurde auf einmal ein Handelsgut, weil mit diesem Sauerkäse konntest du irgendwie dich und dein Dorf, sagen wir mal jetzt ganz salopp formuliert, ernähren. Aber
der war ja gar nicht so lange haltbar wie so ein Parmesan, ne?
Genau, ich weiß nicht, ob es den Parmesan da schon gab, aber ja, wenn man Hartkäse hört, denkt man immer an so ein...
Ja, genau, an so ein Parmesanrad.
Ja, stimmt. Naja, das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt, aber um nochmal auf diese Differenzierung einzugehen, im nördlichen Bereich der Alpen eher diese germanische Landwirtschaft auf Vieh- und Milchwirtschaft fokussiert. Jetzt wird es aber interessant, im südlichen Bereich der Alpen, also alles, was südlich des Alpenhauptkamms ist, hast du andere klimatische Bedingungen. So oder so, ne, man spricht ja da auch von diesen inneralpinen Trockentälern, es ist trockener. Der Einfluss, dieser mediterrane Einfluss spielt eine Rolle, also es ist thermisch begünstigt. Du hast wärmere Sommer, andere klimatische Bedingungen und dadurch resultierte auch die Möglichkeit, unterschiedliche Getreideprodukte anzubauen. Auch schon in höheren Lagen. Und das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob wir das auf unserer Tour gesehen haben, aber ganz eng gekoppelt an diese romanische Landwirtschaftsform, so nennt man das nämlich, ist so eine Terrassenbewirtschaftung.
Auf der ersten Tour, wo wir quasi das erste Stück erst an der Richtung Isarmündung gegangen sind, da sind wir doch auf so einem Plateau angekommen, bevor es dann weiter nochmal steiler hochging. War das nicht so eine Terrasse?
Nee, da sind wir ja noch mitten im germanischen Bereich. Also alles südlich des Alpenhauptkamms. Und da ist es tatsächlich ganz interessant. Wir haben früher immer eine andere Route gewählt. Also es gibt eine Route über den Gurglerferner, das ist am südlichen Rand des Ötztals.
Ja.
Und da geht man dann ins sogenannte Pfossental runter. Und das Pfossental ist Teil des Meraner Höhenwegs, also definitiv nicht unbekannt, wunderschönes Tal. Und wenn man da aus dem Tal rausgeht, da entdeckt man tatsächlich die ersten Terrassen. Die werden heute nicht mehr genutzt und nicht mehr bewirtschaftet, aber man entdeckt Spuren davon. Und das ist tatsächlich so dieser Übergang hin zur romanischen Landwirtschaft, in der eben die Getreideproduktion eine Rolle gespielt hat. Dann kommt dieser Einfluss der Römer noch dazu. Deshalb, was dir vielleicht aufgefallen ist, ist die Veränderung der Küche.
Ja, voll. Aber das habe ich ehrlicherweise einfach auf andere Wertschätzung des Essens gelegt, als man dann nach Italien gekommen ist, ehrlicherweise.
Ja,
weil diese, ja klar, also die Überschreitung des Alpenhauptkamms, da war man ja dann plötzlich in Italien und da war das Essen nochmal, also das klingt jetzt so, als wäre es auf der Nordseite irgendwie schlecht gewesen. Auch da war das Essen schon fantastisch. Aber da war echt nochmal eine Schippe mehr drauf. Aber ich dachte, das wäre so ein kultureller Einfluss.
Ja, aber der kulturelle Einfluss wird natürlich auch durch den Naturraum geprägt. Und ich sage immer, mein Traum ist immer mal irgendwann so eine kulinarische Alpenüberquerung zu machen.
Ja, da spricht ja auch nichts gegen.
Ja, laufen und saufen. Nein, aber tatsächlich, wenn du dir die Kulturprodukte in ihrer kulturellen Reinstform anschaust, ne, muss natürlich immer ein bisschen gucken. Ne? Also das hat sich natürlich alles heute irgendwie total verändert. Aber die traditionellen Gerichte und auch die traditionellen Zutaten werden natürlich maßgeblich durch die Landwirtschaftsform und natürlich auch durch den Handel und so weiter geprägt. Und auf der Südseite der Alpen merkst du deutlich, dass die Fülle an Zutaten eben bedingt durch die vielfältigere Landwirtschaft deutlich zunimmt. Und dass sich das kulturell auch bis in die heutige Zeit auswirkt, ist tatsächlich völlig klar. Das kann man beobachten.
Das kann man krass beobachten.
Ja.
Das muss man jetzt hier gar nicht so tief stapeln, ehrlicherweise.
Ja, das stimmt. Genau, das wäre dann die romanische Form der Landwirtschaft. Es gibt noch andere Kleinstformen, die Transhumanz zum Beispiel, Wanderschafhaltung, auch eine Form der Almwirtschaft. Wobei man dann natürlich an dieser Stelle sagen muss, Almwirtschaft ist erstmal vertikal gegliedert. Ne? Du hast quasi den Hof im Tal und dann in unterschiedlichen Stufen unterschiedliche Weide- und Mähflächen. Und das ist erstmal eine vertikale Gliederung. Die Jahreszeiten abhängig, natürlich so stufenweise dann entsprechend genutzt wird, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Bei der Transhumanz ist es tatsächlich so, dass die Gliederung weniger vertikal ist, sondern dass man beispielsweise bei diesem Transhumanzbereich, der so von den Seealpen, ne, französische, italienische Seealpen ausgeht, ja, da geht es dann in den Sommermonaten eher weiter in die Berge hinein. Das hat auch nochmal eine sehr große flächenhafte Ausdehnung. Es gibt auch noch so kleinere Transhumanzformen von Wanderschafhaltung, beispielsweise auch in den Ötztaler Alpen. Da werden die Südtiroler Schafe immer in den Sommermonaten ins Fentertal getrieben. Mhm. Das sind noch so ganz alte Weiderechte und dann werden die Schafe dann am Ende des Sommers im September wieder zurück nach Südtirol getrieben übers Hochjoch.
Mhm. Da hast du dich ja auch schon dran beteiligt, ne? Weil es gibt da ja Fotos von, wie du plötzlich von so einer riesigen Ziegenschar verfolgt wirst und selber in die Rolle des Hirten geschlüpft bist.
Ja, ja, das hat tatsächlich mit Transhumanz nicht so viel zu tun, aber die Fotos hast du gemacht. Ich erinnere mich dran, wie uns da auf diesem wunderschönen Teilstück hin zu unserer letzten Hütte, glaube ich.
Das war doch dieses Dingstal, was du gerade gesagt hast.
Nee, das war nicht das war nicht das Pfossental.
Ach so, ich hätte das.
Ja, okay. Das war nicht das Pfossental, da waren wir woanders unterwegs. Ja, da haben uns die Ziegen waren plötzlich verfolgt und wollten
sie nicht mehr zurück. Geworden, ja.
Ja, das war schön. Aber da sind wir dann auch wieder, ne? Da, das, also ein riesengroßes Kulturland. Und wenn man das nicht weiß, und deswegen betone ich das auch immer wieder so gerne, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also als du das erste Mal, bist ja nicht mit mir zum ersten Mal in die Alpen gegangen, aber ich glaube, es ist ganz oft so, dass man die Alpen verbindet einfach mit einer wunderschönen, reinen Natur.
Ja, aber das ist ja gar keine eigentlich reine Natur im Sinne von unberührt. Das ist ja das genaue Gegenteil eigentlich.
Ja, und das finde ich, wir reden ja immer wieder von so Perspektivwechseln, das finde ich halt an den Alpen tatsächlich so unglaublich interessant, wenn man mit dieser neuen Perspektive in die Berge geht. Ich hatte ja gerade schon gesagt oder in der letzten Folge schon gesagt, guck alleine mal auf den Höhenmesser deiner Uhr. Also ne, in den Zentralalpen liegt die Baumgrenze irgendwo bei 2400 Metern. Ganz oft bist du auf 2000 Meter und stehst schon quasi mitten in der alpinen Stufe. Also hast gar keine Bäume mehr. Und ja, nur mal so ein paar Zahlen, sondern im gesamten Alpenraum im Durchschnitt wurde die Baumgrenze um 200 Meter nach unten gedrückt. Mhm. Durch eben genau diese Abholzung, die Vergrößerung der Almflächen. Da sind wir noch nicht in den Tälern. Ne? Da sind ja dann noch die großen Flächen in den Tälern. Und vielleicht um dir mal, das haben wir ja auch gesehen, aber um den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal einen Eindruck davon zu vermitteln, wie viel Arbeit das ist. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Baum gefällt?
Nee, und ich weiß auch warum. Ist ganz schön anstrengend, glaube ich.
Den Baum zu entwurzeln ist natürlich die nächste Stufe.
Stimmt, das bleibt ja da drin stecken eigentlich. Ja.
Ja, das gehört halt auch dazu. Und erinnerst du dich daran, ich habe bestimmt mal darauf hingewiesen, dass es auch selbst bei diesen entwaldeten Flächen unterschiedliche Bereiche gab, die man auch ganz klar voneinander differenzieren konnte. Es gab nämlich Bereiche, die waren viel sanfter und weicher. Erinnerst du dich, wovon ich...
Ja, aber ich habe völlig vergessen, worauf du hinaus wolltest.
Ich habe ja gesagt, es gibt einmal die Weideflächen und dann gibt es aber die Mähflächen.
Ja. Na? Ah, und auf den Mähflächen kannst du das Tier, kannst du das Vieh halt nicht parken, sondern die kannst du nur mähen.
Nee, du kannst auch, also du kannst auch, es ist eher umgekehrt. Auf den Weideflächen kannst du nicht mähen.
Ah, weil die zu steil sind.
Nicht, weil die zu steil sind, sondern weil da überall Steine rumliegen.
Ah, okay, ja.
Na, und erinnere dich vielleicht
dran. Stimmt, die waren total aufgeräumt, die Almen. Also das, ja, das war, da war ja nichts mehr im Weg, klar. Ja,
genau, als wir zum Beispiel von der Schweinfutterhütte aus weiter in Richtung Winnebachseehütte gelaufen sind, auf der linken Seite waren diese großen, man nennt die Lesesteinhaufen, wo die Murmeltiere drin waren.
Da war schlechtes Wetter.
Ah ja.
Das, also, deswegen, also gerade deswegen würde ich die Tour gerne nochmal neu machen. Und Winnebachseehütte, da findet man neue Ötzi-Literatur.
Ja, richtig.
Kurzer Sidetrack, sorry.
Kein Problem. Aber ja, genau. Aber genau dort weise ich ganz gerne zum ersten Mal darauf hin, weil diese Mähflächen sind halt komplett aufgeräumt. Weil klar, ne, ich meine, du musst halt mit so einer Sense, und das war damals genauso ein Problem wie heute letztendlich auch, ob du jetzt mit einem motorbetriebenen Mähwerk oder mit einer Sense da lang gehst, ist letztendlich scheißegal. Wenn da ein Stein liegt, ist dein Mähwerk kaputt.
Fort, ja.
Und jetzt musst du dir mal überlegen, was das bedeutet. Nehmen wir mal eine 1000 Quadratmeter große Fläche oder einen Hektar, ne? 10.000 Quadratmeter, 100 mal 100 Meter ist nicht viel, komplett entwalden, jeden einzelnen Baum fällen. Und dann
jeden einzelnen Stein dann auch noch auflesen. Dann
jeden einzelnen Stein auflesen, wegräumen. Das ist unfassbar viel Arbeit.
Was hat man eigentlich mit dem ganzen Holz gemacht? Also ist das immer in die Stollen gewandert für den Erzabbau? Oder war das auch einfach tatsächlich Feuerholz, um sich im Winter warm zu halten? Aber im Winter war doch keiner mehr oben, oder?
Naja, gut, in den Tälern ist es auch kalt. Gab ja keine Zentralheizung. Ne?
Stimmt.
Wir sind ja jetzt hier zum Beispiel irgendwo im Frühmittelalter. Mhm. Wie gesagt, ganz zentrale, wichtige oder größte Rodungsphase war im Mittelalter.
Wie kam das zustande? Ja. Einfach durch den Bevölkerungsanstieg oder einfach Ausbreitung?
Ja, da hatten die Alpen einfach wirtschaftlich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also ne, Erzbergbau war immer noch ein ganz großes Thema, definitiv. Und es brauchte mit einer zunehmenden Intensivierung auch der industriellen Tätigkeit, brauchte es einfach viel mehr Lebensmittel, viel mehr Nahrung. Und somit hat man eben angefangen, zunehmend die wirtschaftlich nutzbare Fläche auszubauen. Und klar, das Holz, ne, das ist ja nicht alles in die Stollen gewandelt, ne, sondern nein. Holz war halt einfach der Energieträger. Damit hat man geheizt, damit hat man vor allem auch, also ich meine, alleine wie viel Energie man braucht, um Salz zu produzieren. Das sind natürlich alles nochmal irgendwie so Faktoren, die dazukommen. Also Holz war schnell weg, definitiv.
Hm. Wir sind ja bis jetzt aber immer noch erst im Spätmittelalter unterwegs. Du hast es ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass im 19. Jahrhundert der Alpinismus so langsam aufkam und sich daraus ja dann auch, wir sind so langsam in die moderne oder in die heutige Zeit auch begeben, wo die Alpen ja touristisch nochmal eine ganz andere Bedeutung und Nutzung erfahren haben. Wie hat sich das denn eigentlich nochmal entwickelt?
Auch da muss man natürlich wieder regional differenzieren, aber im Prinzip kann man so sagen, mit dem Ende der letzten kleinen Eiszeit, also dieser kalten Phase im Spätmittelalter, begann tatsächlich in den Alpen nochmal so eine ganz neue Phase. Weil im Prinzip könnte man jetzt ja ganz einfach fragen, so okay, die Almwirtschaft hat sich entwickelt, ne, die Menschen haben dort gelebt, glücklich und zufrieden und Punkt. Aber die Alpen sind natürlich viel mehr. Ich meine, wenn du heute ins Ötztal fährst, dann siehst du dort natürlich keine traditionell bewirtschafteten Bauernhöfe mehr.
Ja, du siehst einen Skilift.
Du siehst viele Skilifte und Mountainbiker und viele Gipfelkreuze. Ja, und ich glaube, an dieser Stelle nochmal auf den Tourismus zu sprechen zu kommen, macht zeitlich viel Sinn, macht aber auch einfach ja, Sinn dahingehend, dass gerade der Tourismus, insbesondere wenn man sich die Frage stellt, wie die Alpen sich so in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt haben, nochmal eine maßgebliche Rolle spielt. Ja, und da war einfach so die Mitte des 19. Jahrhunderts ja so ein Wendepunkt. Und das ist ganz interessant, also auch aus historischer Perspektive. Denn was war Mitte des 19. Jahrhunderts? Der Beginn der Industrialisierung. Mhm. Und da hat auch tatsächlich in der Wahrnehmung der Alpen ein spannender Wandel stattgefunden. Findest du auch, also jeder Kunsthistoriker würde jetzt irgendwie aufschreien, weil das gerade in der Kunstgeschichte eben viel ja auch diskutiert wurde, wird, wie auch immer. Also wenn du Kunstgeschichte studierst oder Literatur liest und dich mit den Alpen auseinandersetzt, dann siehst du das ganz interessant, dass so in den 1860er Jahren auf einmal die Wahrnehmung und die Darstellung der Alpen sich komplett verändert. Weil davor in diesen ganzen alten Kupferstichen und so, siehst du, werden die Alpen immer als etwas Bedrohliches dargestellt. Die Alpen und das Hochgebirge insbesondere ist immer irgendwas Böses, Dunkles, wo man nicht hingeht. Und die Alpen waren immer was Bedrohliches. Dann so, ja, so nach den 1860er Jahren verändert sich das plötzlich und die Alpen werden plötzlich stilisiert als was Romantisches, wo der Mensch noch im Einklang mit der Natur lebt. Und das Spannende ist, auf ganz vielen kulturellen Ebenen findest du das halt eben wieder einmal in der Kunst, dann aber auch in den Parallelen zur industriellen Geschichte, weil was war zu der Zeit, hatte ich ja gerade gesagt, industrielle Revolution. Ne? Und das hat dem Menschen, glaube ich, einfach nicht unbedingt gut getan.
Nee, und er brauchte dann einen Ausgleich da.
Ja, und die Natur hat plötzlich wieder einen ganz anderen Wert bekommen. Ne? Und da gibt es Parallelen. Und es gibt natürlich auch Parallelen im modernen Alpinismus, denn auf einmal hat der Mensch, zumindest der Mensch, der sich das erlauben konnte, und das war jetzt nicht unbedingt der Fabrikmitarbeiter, hat der Mensch wieder ja die Nähe zu eben genau dieser Natur gesucht. Und das war so eben dann ab den 1860er Jahren vor allem der Fall. Und da muss man dann regional auch differenzieren. So die ersten touristischen Entwicklungen haben da aber erst so in den Westalpen stattgefunden, also so Chamonix oder hier Kleine Scheidegg, Eiger Nordwand, diese Phase der Belle Epoque Hotels, ne, diese Grand Hotels, die da plötzlich gebaut wurden, zum Beispiel eben auf der Kleinen Scheidegg mit Blick auf den Eiger, ne, diese pompöse, große Architektur, die gar nichts mit dieser traditionellen, schönen Alpenarchitektur zu tun hat. Super interessant zu sehen. Mhm. Und das waren dann so die wohlhabenden Städter, die dann in die Alpen gezogen sind, um ja diese Idylle der Bergbauern, ne, vor dieser wunderbaren Kulisse zu suchen. Ja, aber dann auch natürlich nicht auf ihren Komfort verzichten wollten. Die haben sich dann in so Kurhotels zurückgezogen.
So ist doch, glaube ich, auch St. Moritz entstanden. Ich habe dann irgendwie eine Arte-Doku zugesehen. Das war dann aber 100 Jahre später.
Ja, also da ist zumindest der erste Skilift entstanden.
Stimmt, so ja. War das, genau, weil die sind dann, weil St. Moritz liegt auch gar nicht so erreichbar, ne? Das ist eher so weiter hinten so ein bisschen drin.
Ja, da im tiefen Engadin, ne? Genau.
Und ja, aber da konnte man gut Skifahren. Ja. Und dann hat sich das da alles so, aber erst im letzten Jahrhundert, also vor knapp 60, 70 Jahren, glaube ich, soweit erschlossen, oder? Also zumindest mit dieser riesigen Luxuswelt.
Total.
Für die dieser Ort ja heutzutage steht.
Ja, ja, das ist ja dann nochmal so eine ganz andere Phase. Also wie gesagt, erst so dieser Belle Epoque-Tourismus parallel dazu, aber dann auch so die ersten großen Bergbesteigungen. Die
waren ja aber auch nochmal ein bisschen früher, oder? Also dieser Alpinismus muss ja, nee, es war denn nicht eher Ende des 19. Jahrhunderts?
Ja, da sind wir ja noch.
Ach so, okay, weil dann habe ich den Ausflug mit St. Moritz nur gemacht.
Ja, 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 genau. Okay. Wir sind immer noch so ja. 1850, also du bist zeitlich da auch richtig. 1862 ja. wurde dann der österreichische Alpenverein gegründet, der Alpine Club, also der britische Alpine Club. Die Briten haben ja irgendwie.
Die waren die ersten, ne? Sowieso auch.
Ja, da so die ersten großen bekannten Berge wurden größtenteils eben noch von den Briten bestiegen. Also der britische Alpine Club, 1862 der österreichische Alpenverein. Da sind wir jetzt aber aus den Westalpen wieder zurück in den Ostalpen. Mhm. Der wurde gegründet unter anderem durch eine Initiative eines Pfarrers. Franz Senn hieß der.
Von dem habe ich bestimmt
ja, auch mal berichtet. Ja, aber da klingelt auch irgendwas.
Ja, war da in den Stubaier Alpen und den Ötztaler Alpen sehr aktiv. Und der hat halt gesehen, und jetzt wieder der Link zurück zur Bergbauernkultur.
Das waren halt keine wohlhabenden, unglaublich glücklichen, im Überfluss lebenden Menschen dort oben.
Nee, kann ja irgendwie auch gar nichts gewesen sein, ne?
Ja, also da hat natürlich Armut auch einfach eine große Rolle gespielt. Es gab unglaublich, alleine mal ein Beispiel, aus den Ötztaler Alpen oder die Familien dort oben waren so kinderreich, dass und so arm auf der anderen Seite auch, dass die Kinder in so großen Tracks, das waren die sogenannten Schwabenkinder, über die Pässe ins Schwabenland getrieben, begleitet wurden, geschickt wurden, um dort auf so großen Märkten dann als Handlanger für die Sommermonate auf anderen Höfen zu arbeiten, auf großen Höfen im Schwabenland. Und man muss sich das mal aus der heutigen Perspektive vorstellen, du schickst dein Kind mit irgendeinem Pfarrer, ne, zusammen, einfach irgendwie Richtung Norden nach Deutschland.
Wird schon gut gehen.
Wird schon irgendwie gut gehen, ne? Und das resultiert natürlich auch, ja, aus einem gewissen Leid und einem gewissen Druck. Naja, und Franz Senn hat das halt irgendwie beobachtet und war somit einer der ersten, die ein Potenzial im Tourismus, ein wirtschaftliches Potenzial im Tourismus halt auch erkannt haben. Und der hat dann eben sehr geringe finanzielle Mittel gehabt, hat sich dann gedacht, Alpenverein sei eine gute Idee. Der österreichische Alpenverein war aber mit diesem touristischen Konzept eher weniger zufrieden. Außerdem gab es nicht so viel wirtschaftsstarke Sektionen in Österreich wie im benachbarten Deutschland. Der österreichische Alpenverein war eher so wissenschaftlich fokussiert. Die hatten dann ja. So Tourismuszeug kein großes Interesse. Und 1869 wurde dann der Deutsche Alpenverein gegründet. Und daraus hat sich dann das entwickelt, was wir halt heute kennen. Ne? Die Alpenvereinshütten, die dann von den großen Sektionen getragen werden. Das war dann ja erst der Anfang des Tourismus. Also wäre es nur bei den Alpenvereinshütten geblieben, wäre es ja...
Hätten wir ja kein Problem heute.
Ja, ist natürlich immer die Frage, inwieweit Tourismus in den Alpen ein Problem ist. Das müsste man, glaube ich, auch irgendwie nochmal differenzierter betrachten. Aber ein ganz großes Problem ist der wirtschaftliche, der ökonomische Wandel, der damit
einhergeht.
Mhm. Ja, und du hast im südlichen Bereich der Alpen, insbesondere in Frankreich, aktuell vor allem seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein ganz großes Problem der zunehmenden Entvölkerung in den Alpen. Also wie gesagt, Frankreich, die Südalpen eher als im Nordbereich der Alpen, weil die Menschen halt im traditionellen
Lebensstil
als Landwirte keine Zukunft mehr sehen und halt in die wirtschaftlichen Zentren abwandern. Und ja, man sagt so, in den Alpen gibt es so, um beim Tourismus zu bleiben, so ungefähr 300 große touristische Zentren. Ne, sowas wie Zermatt, Das Fee, sowas wie Sölden. Ne? Wir haben gerade schon über Grindelwald gesprochen und so. Das sind so diese Zentren. Da ziehen die Leute halt hin. Da kriegt man irgendwie noch Geld. Dann hat man natürlich die Täler, wo halt einfach also Industrie
dann auch ist, ja.
Und sich ansiedelt und Arbeitsplätze bietet. Diese unbekannten weiten Alpentäler irgendwo, die sind halt nicht mehr attraktiv. Weil man dort sonst außer der Landwirtschaft im Prinzip ja nichts mehr holen kann, ja. nichts mehr hat. Und dadurch sind die Alpen oder zumindest bestimmte Bereiche der Alpen eben von einer Entvölkerung betroffen.
Aber ist das nicht ein gutes Zeichen? Weil normalerweise ist es doch so, überall, wo sich der Mensch ausbreitet, ist das für die Umwelt erstmal eine starke Belastung, um es mal so zu formulieren. Ist das nicht also dann in den Alpen auch was Gutes, wenn der Mensch sich zurückzieht?
Könnte man denken. Also wenn man, es ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive man argumentiert und diskutiert. Und es gibt tatsächlich da sogar zwei Lager unter den Naturschützern. Was echt ganz interessant zu sehen. Denn es gibt die Naturschützer, die halt das, ja, im Prinzip die Philosophie vertreten, zurück die Alpen, zurück zur Wildnis, zurück zum eigentlichen Naturraum, und die den Wolf zum Beispiel oder die Rückkehr des Bären, also der großen Prädatoren in den Alpen, sehr willkommen heißen, als das als was sehr Positives betrachten, was eben einhergeht, aber auch eben mit einer zunehmenden Verwilderung, also ja, einer zunehmenden Rückentwicklung der Alpen hin zu dieser völlig bewaldeten Wildnis. Aber dann gibt es tatsächlich auch, und das nicht nur bei den, sagen wir mal, Anthroposophen, und Kulturschützern, Kulturbewahrern, sondern auch bei den Naturschützern ein Lager, die halt sagen, nein, und das ist nicht der Weg, den die Alpen gehen sollten. Und das finde ich tatsächlich total interessant, und das ist auch so ein Perspektivwechsel für viele. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so war, aber die Alpen und vor allem diese traditionelle Almwirtschaft ist was ganz Besonderes und nicht nur ein kultureller Schatz. Warum ich das als kulturellen Schatz betrachte, kann ich gleich nochmal irgendwie ausführen. Aber auch ein Schatz für die Natur. Und bleiben wir erstmal bei dem Kulturellen. Du musst, oder man muss allgemein verstehen, dass das nachhaltige Landwirtschaft, ne, das, was, ne, das Bio-Siegel und die Diskussion, die damit einhergeht, ja nicht erfunden wurde, also der Begriff der Nachhaltigkeit sowieso nicht, aber nicht erfunden wurde in den letzten paar Jahrzehnten, nachdem man gemerkt hat, dass die industrielle Landwirtschaft irgendwie absolut falsch ist, sondern Nachhaltigkeit und nachhaltiges Bewirtschaften der Natur ist ja was tief in der Kultur des Menschen verankert ist. Und bleiben wir mal bei den Alpen. Das, was die Bauern dort betrieben haben, und das finde ich so unglaublich interessant, ist ja letztendlich, dass sie auch nicht aus einem inneren Antrieb heraus, aber eher durch Try and Error herausgefunden haben, wo die Bewirtschaftungsgrenzen der Natur sind, und so über Jahrhunderte diesen Raum nachhaltig aus ökologischer Perspektive, aber auch aus wirtschaftlicher Perspektive genutzt haben.
Das heißt, nie über die eigentlichen Grenzen der Natur hinausgegangen sind, weil es einfach auch so nicht möglich war.
Ja, weil ich meine, nimm mal so ein Tal. Ich finde, das ist so ein cooles Labor. Du gehst in so ein Tal rein und hast irgendwie 20 Kühe. Und denkst dir im nächsten Jahr,
ich will 40.
Aber, genau. Weil du hast zwei Optionen.
Entweder die überleben, weil sie genug zu fressen finden, oder halt nicht.
Na, ich meine eher, also die eine Option ist halt die, du lässt 40 Kühe auf der gleichen Fläche. Dann hast du aber das Problem, dass durch den Viehtritt die Vegetationsdecke zerstört wird, also die Grasdecke. Und du hast Bodenerosion, Bodendegradation, da hast du gar nichts mehr. Das ist die eine Option. Die nächste Option wäre, Fläche vergrößern.
Ja, was schweineanstrengend ist, auch wenn es um Kühe geht.
Ja, genau. Aber du musst dir halt vorstellen, du bist da auf einer Alm, du hast über dir einen Wald, dann kommt die Almfläche. Dieser Wald hat aber auch eine Funktion, die Funktion des Bannwaldes nennt man das. Der schützt vor Lawinen.
Ah, ja. Ja. Und wahrscheinlich auch Steinschlag und allem anderen so, ne?
Ja, wenn du jetzt einfach sagst, so, ich holz das alles ab, dann hast du im nächsten Winter die Lawinen. Das heißt, letztendlich landest du wahrscheinlich immer irgendwann wieder bei deinen 20 Kühen und musst das halt akzeptieren und musst kleinräumig immer gucken, wo sind meine Grenzen. Und das ist nachhaltige Landwirtschaft.
Total, weil du gezwungen wirst, weil du wirklich gezwungen wirst, weil die Konsequenzen viel schneller greifen als in anderen Szenarien.
Ja, oder in unserer heutigen Welt, wo wir einfach sagen können, ey, wir verkaufen unseren Müll nach China und nach Indien.
Und dann haben wir den nicht mehr hier. Ja. Praktisch.
Genau. Und das gab es da halt nicht, diese Möglichkeit. Und insofern ein Kulturschatz, von dem wir unglaublich viel lernen können. Und vielleicht, sage ich dir jetzt nochmal als Hinweis, endest du diese Folge mit den Kuhglocken, die ich dir mitgebracht habe. Denn da hatte ich wirklich so einen Aha-Moment. Ich war 2020, Corona-Jahr, alleine in den Alpen und bin ja, vom Brienzer See, also einmal wirklich so über den Alpenbogen. Also hydrologisch habe ich tatsächlich eine Alpenüberquerung gemacht, bis zum Lago Maggiore gelaufen. Berner Alpen, Eiger, Nordwand und dann da vorbei Scheidegg und dann ins Wallis runter.
Also eher Schweiz.
Ja, genau. Und dann aber irgendwann am Moro-Pass rüber ins Piemont.
Mhm.
Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber da habe ich wirklich saß ich auf einer Alm, war zufrieden und glücklich mit mir selbst alleine und habe die Kühe beobachtet und habe für mich auch einen Perspektivwechsel vollzogen, den, glaube ich, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch vollziehen sollten. Denn man geht immer in die Alpen und sieht die Kühe, wie die da rumlaufen mit ihren Glocken und denkt so an Folklore, ne? Schön, was die hier oben noch so machen, so mit dieser Rückbesinnung auf alte Traditionen.
Das hat aber einen ganz klar gebundenen Zweck.
Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite denken wir immer, das sei irgendeine Alpenfolklore. Aber ich habe da für mich einfach auch erkannt, dass wir von dieser Form der Landnutzung und dieser ganz engen Verzahnung mit der Natur unglaublich viel lernen können. Das ist mehr Zukunft als Vergangenheit.
Mhm. Stimmt. Gerade vor dem Hintergrund, einfach weil es eine Zukunft hat, weil es sich nicht auffrisst in sich.
Ja, das war für mich ein ganz wichtiger Moment, weshalb ich mich auch, glaube ich, unter anderem dazu entschieden habe zu sagen, ey, lass uns nochmal was über die Alpen machen, um das auch nochmal zu betonen. Und das fand ich unglaublich, also es war für mich sehr ergreifend, aber das ist nur das kulturelle Erbe. Und jetzt kommt der Punkt, über den wir auch schon mal gesprochen hatten. Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Ich bin ja viel mit Schülern in den Alpen und dann frage ich immer, was meint ihr denn, ist denn für die Alpen besser? So der Naturzustand, so diese Wildnis mit den Wäldern oder das, was wir jetzt hier gerade sehen? Und dann können die das so schwer bewerten. Und dann sage ich immer, wo denkt ihr denn, sind die meisten Arten? Wo ist die Natur am vielfältigsten? Und nahezu alle sagen,
der Wald wahrscheinlich, ne?
Ja, die sagen immer, dort, wo der Mensch eingreift, da kann...
Ja, hätte ich intuitiv genauso gesagt.
Ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich nicht so. Das ist das, was wir so hier lernen, mit unserem Bezug zur industriellen Landwirtschaft, wo der Mensch eingreift, hast du erstmal...
Ah, Pestizide, alles raus, ja.
Aber tendenziell der Wald selber, wenn man sich jetzt nicht die Waldgrenze anguckt, der Wald selber hat eine relativ geringe Artendichte. Aber was der Mensch da geschaffen hat, ist ja ein strukturell sehr vielfältiger Raum. Du hast hier die Lesesteinhaufen, da hast du die gedüngte Mähweide, ne, wo dann aber auch nur so viel Dünger draufkommt, wie deine eigenen Kühe produzieren. Dann hast du da die Weideflächen, Mähwiese, nicht Mähweide. Dann hast du da die Weideflächen für die Kühe. Dann nimmst du hier mal ein paar Bäume weg und da mal ein paar Bäume weg. Dann hast du da wieder einen kleinen Baumbestand. Du schaffst ja eine ganz vielfältige, sehr strukturreiche Landschaft. Und die schafft viel mehr Raum und Platz für Arten. Und diese Almflächen sind ein Hotspot der Biodiversität, der Artenvielfalt. Und das Gleiche gilt tatsächlich nicht nur für die Alpen, sondern auch unsere mittelalterlichen Kulturlandschaften hier, die wir hier hatten, mit den großen Hecken, ne, den kleinen Waldbeständen, ne, den alten Trockensteinmauern und so weiter. Mhm. Da hast du ja ganz viele Tiere, die nur durch die Landwirtschaft erst hier eingewandert sind. Und insofern bedeutet das auch, die Almwirtschaft, wenn sie denn extensiv, also traditionell so betrieben wird, ist für die Artenvielfalt
total nachhaltig.
Förderlich.
Ja.
Du erhöhst dadurch oder verbesserst dadurch im Prinzip den, verbessern ist ein schwieriger Begriff, aber den Naturraum.
Mhm.
Das finde ich ist wunderbar und zeigt auch uns so, ey, nicht da, wo der Mensch eingreift, ist überall nur immer Tabula rasa und alles ist scheiße. Mhm.
Ja, ist ein ganz faszinierendes Beispiel für genau so einen Effekt.
Ja, und ich meine, das ist ja auch das, was wir auch an den Alpen so lieben. Also, ich meine, denk mal an die letzten zwei Tage auf unserer Alpenüberquerung. Na, du hattest gerade schon die Ziegen angesprochen, ne?
Mhm.
Aber so dieser Wechsel aus Wiesen, dann das Kuhglockengeläut zwischendurch immer. Diese offenen Flächen, dann zwischendurch hier und da mal eine Hütte und einen Hof, wo man einkehren kann. Das ist ja im Prinzip ein großer, angelegter Kulturgarten.
Und vor allem auch ein sehr abwechslungsreicher, trotzdem immer noch.
Aber, und das ist jetzt eben genau das Ding, dieser Raum geht halt zunehmend verloren. weil du natürlich durch die ganze Landwirtschaftspolitik, Förderungsgesetze und so weiter, aber natürlich auch allgemein durch den demografischen Wandel, den strukturellen Wandel immer weniger Leute hast, die sich dazu bereit erklären, eben diesen Raum zu pflegen, zu schützen, zu bewirtschaften und dieses sehr harte und anstrengende Leben zu führen. Und das führt natürlich dazu, dass du, ne, wenn man mal die Zukunft zeichnet, ohne jetzt über den Klimawandel und diese ganze Debatte zu sprechen, das können wir vielleicht tatsächlich nochmal in einer anderen Folge tun. Dadurch verändert sich natürlich der Alpenraum dahingehend, dass du quasi einen zunehmenderen Kontrast hast aus Wildnis. Mhm. Und ich war im Piemont und das ist unglaublich, das ist total schön, aber du hast überall diese Haufen Dörfer, aber ansonsten überall jungen Wald. Und du kommst da nicht mehr durch. Also diese Kulturflächen gehen halt verloren, es verwildert immer mehr. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann so Orte wie Saas-Fee, Zermatt, ja. Genau auf der anderen Seite der Berge tatsächlich, so super Hightech-Skitourismus. Und das ist der Kontrast, der sich in den Alpen immer mehr abzeichnet.
Die Glocken deuten es jetzt hier am Ende schon mal an. Wir wollen das Ende einläuten dieser Folge. Du lachst mich schon so freundlich an. Das finde ich ganz schön, weil ich habe irgendwie in der Folge gemerkt, dass dieses Thema bei dir wirklich brennt und viel auch auslöst und da wirklich eine Begeisterung ist, die ich halt auch wirklich teilen kann. Ich kann das wirklich nur sagen, mit diesem Blick und mit diesen Perspektiven aus beiden Folgen durch diesen Raum nochmal durchzuschreiten, also einfach zu wandern, ist wirklich eine sehr lohnenswerte Erfahrung, die ich wirklich irgendwie nur jedem, der sich das irgendwie vorstellen kann, mal ans Herz legen kann. Und damit würden wir uns wieder für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Folge und konntet die ein oder andere neue Perspektive erlangen. Und wünschen uns, dass wir uns vielleicht nochmal wiederhören an dieser Stelle. In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.